Ja, ich wollte heute in Jesaja weitermachen. Und wir sind ja in Jesaja Kapitel 14 noch nicht ganz durchgemacht und ich wollte dort fortfahren. Aber ich wollte auch kurz eine Zusammenfassung machen. Es ist ja jetzt schon einige Wochen her, als wir das letzte Mal Jesaja hatten. Diese Kapitel, in denen wir jetzt gerade so sind, sind Kapitel, die über Gericht sprechen. Und Jesaja sieht Volksgruppen aufkommen, starke Nationen aufkommen, die gegen Israel gehen. Und Jesaja sieht auch das Gericht Gottes über diesen Nationen, die sich so aufgemacht haben. Und in all diesem sieht er noch mehr. Er sieht nicht nur diese Völker, die kommen, gegen die Gott Gericht ausspricht. Er sieht auch den, der das alles verursacht. Er sieht den, der hinter diesen Nationen steht, die Israel angreifen. Und er sieht diese Person, den Widersacher. Und wenn er hier spricht gegen Babylon, dann spricht er auf einmal Worte aus, die unvorstellbar sind. Er spricht hier von: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wer ist dieser Glanzstern? Wer ist dieser Sohn der Morgenröte? Wir lesen nicht nur in Jesaja diese Aussprüche, auch in Hesekiel lesen wir diese Aussprüche. Und da wird er der Engel des Lichts genannt. Es ist der Teufel, der dahinter steht. Und Jesaja, er sieht auch den Teufel, wie er so da bedrohend diese Völker missbraucht für seine Zwecke. Und er sagt weiter darüber: Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, doch über den Sternen Gottes, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf der Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Das ist es, was den Teufel bewegt hat. Das ist, was diesen Engel des Lichts zu dem Widersacher Gottes gemacht hat. Ich will Gott gleich sein. Ich möchte mich auf den Thron setzen. Ich möchte regieren. Er war ein Geschöpf Gottes. Und doch ist er dieser, der sagt: Ich will Gott gleich sein. Und das, was er sagt, schon in der Ewigkeit, was er sagt, schon vor langer Zeit, dass er Gott gleich sein will, das sagt er auch den Menschen bei der Versuchung. Er sagt: Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist es, was Eva und vielleicht auch Adam, der auch dabei stand, ich weiß es nicht genau, wie es da war, was die so fasziniert hat, Gott gleich zu sein. Ich will so sein wie Gott. Und dann schauen wir in der Geschichte eine Nation nach der anderen, die aufsteigt. Und die wollen alle groß sein. Die wollen Macht haben. Die wollen andere beherrschen. Sie wollen anstelle Gottes sein. Sie meinen, dass sie das Recht dazu haben. Nation nach Nation. Bis heute. Bis in unsere Zeit hinein ist es so. Und dahinter steht dieser Widersacher. Da steht dieser, der Gott gegenarbeitet. Es ist sehr interessant, als Gott diese Erde schuf, als er die ganze Kreation machte, da heißt es, es war sehr gut. Was Gott geschaffen hat, war gut, war sehr gut. Er schaut zurück nach diesen Schöpfungstagen und er sagt, es ist sehr gut. Er hat das alles gemacht aus seiner Liebe heraus. Er hat das aus seiner Herrlichkeit gemacht. Er wollte seine Größe damit zeigen, indem er sein Herz in die Schöpfung legte. Und dann kommt der Widersacher, um es zu zerstören. Was Gott macht, das ist gut. Das ist etwas, was wünschenswert ist, was eigentlich der Mensch, wenn er recht bedenkt, haben möchte oder haben sollte, wie formuliere ich das? Er sollte es wollen, dass es gut ist, dass es mit seinem Leben gut ist. Aber da ist dieser Widersacher. Und er verführt Menschen, hochzusteigen, überheblich zu werden, übermütig zu sein, über andere zu herrschen. Immer wieder diese Geschichte. Keiner mag gerne über den Teufel predigen und sprechen, aber es ist eine Wahrheit, die da ist und eine Sache, die wir auch immer wieder mit bedenken müssen. Als Alex vorher hier stand, hat er gesagt, wie der Teufel Menschen ja in die Drogen hineinbringt und sie bindet. Wie viel Bindung ist in dieser Welt? Wie viel Hass ist in dieser Welt? Wie viel Zerstörung ist in dieser Welt? Wie oft werden Kriege geführt? Und dahinter sind nur Machtgedanken. Hier haben wir Geschwister unter uns, die auch Kriege erlebt haben, die geflohen sind von diesen Kriegen, weil da einer dahinter steht, der zerstört, der zerstören will, immer wieder zerstören will. Das, was Gott gut macht, will er kaputt machen. Er will so sein wie Gott. Aber anstatt was aufzubauen, zerstört er. Und das müssen wir auch als Grundlage sehen für all die anderen Gerichte, die gesprochen werden in der Zukunft von Jesaja. Dahinter steckt dieser eine, der übermütig geworden ist. Der sagte, ich will so sein wie Gott. Der uns sagt, du kannst so sein wie Gott. Und er zerstört. Wir kommen jetzt, ganz interessant, als erstes fand Jesaja mit Babylon an, das Gericht über Babylon. Und als er diese Worte spricht, da war noch Babylon gar nicht so richtig präsent als große Nation. Als Jesaja dieses Wort spricht, da war Babylon ein kleines Reich irgendwo, hatte noch keine Macht. Aber Jesaja, er sieht in die Zukunft, er sieht, was kommen wird. Gott hat es ihm offenbart, Gott hat ihm gezeigt, was kommen wird. Aber jetzt spricht er weiter ab Vers 24 über ein anderes Reich. Und das war das Reich, das gerade zur Zeit Jesajas mehr und mehr an Macht gewonnen hat. Und zwar in Vers 24 von Jesaja 14. Da heißt es, der Herr der Herrscharen hat geschworen und gesagt, für wahr, wie ich es erwog, so geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, so kommt es zustande, dass ich Assur in meinem Land zerschmettere. Soweit erstmal die Schriftlesung. Da ist das andere Reich, Assyrien, das gerade an Macht gewinnt. So richtig an Macht gewinnt. und Nationen überrollt. Da ist Assyrien, das das Nordreich von Israel einfach besiegt. Und die Menschen von dort herausführt nach Assyrien und andere Menschen dort hineinbringt. Gerade das ist jetzt am Kommen. Und Jesaja, er sieht das. Er sieht diese Macht, wie sie aufkommt. Eine Macht, die groß werden würde. Aber Jesaja sieht auch noch was anderes. Er sieht Gott. Er sieht Gott, der hier spricht. Es ist Gott der Herrscharen, der hier redet. Es ist nicht irgendwie ein König, es ist nicht irgendwie ein Machthaber. Nein, es ist Gott, der hier redet. Der Herr der Herrscharen hat geschworen und gesagt. Was sagt dieser Herr der Herrscharen? Was sagt Gott? Er sagt, fürwahr, wie ich es erwog, so geschieht es. Gott sagt, was ich geplant habe, das, was ich mir vorgenommen habe, das geschieht. Da kommen Nationen auf, ja. Aber es geschieht das, was Gott sich vorgenommen hat. Menschen denken sehr oft, dass Politiker, irgendwelche Machthaber die Hand in der ganzen Geschichte haben. Und ja, es sind natürlich Menschen, die die Sachen machen. Aber bestimmen sie wirklich die Geschicke dieser Welt? Hier heißt es, fürwahr, wie ich es erwog, so geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, so kommt es zustande. Wir lesen in Sprüche 21, wie Wasserbäche ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Das Herz des Königs ist in Gottes Hand. Er ist derjenige, der das Sagen hat. Wir Menschen, wir denken, wir können diese Sachen machen oder die oder jene Sachen machen. Wir haben die Macht dazu. Aber es ist in Gottes Hand. Die Macht ist in Gottes Hand. Und was er beschlossen hat, das wird geschehen. Und mir zeigt, da will ich ein paar Sachen jetzt aufzeigen, mir zeigt es, dass Gott allmächtig ist. Ich sehe in diesem Vers Gottes Allmacht. Er sagt, was ich beschlossen habe, das wird geschehen. Egal, was Menschen beschlossen haben, das ist unwichtig. Es bringt was zustande. Aber Gott sagt, aber was ich beschlossen habe, das wird geschehen. Und er sieht auf Nineveh und er sagt, was ich beschlossen habe, das wird geschehen. Egal, was der König von Nineveh denkt, es wird geschehen, was ich beschlossen habe. Gott ist allmächtig. In 1. Mose 18, Vers 14, das ist von der Luther-Übersetzung, da heißt es, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Gibt es das, was dem Herrn unmöglich ist? Ich weiß, es gibt so philosophische Gedanken, die Menschen oft da hervorbringen und versuchen irgendwie, Gott ins Lächerliche zu ziehen. Sie werden sich eines Tages wundern. Und über die ganze Zeit hinweg hat Gott es immer wieder bewiesen, dass er derjenige ist, der genau weiß, was passiert. Und er kann es. Dem Herrn ist nichts unmöglich. Das erste Mal, wo wir lesen können, dass Gott allmächtig ist, ist in 1. Mose Kapitel 17. Und dort gleich der erste Vers. Und hier heißt es, und Abram war 99 Jahre alt, Da erschien der Herr dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ich bin Gott, der Allmächtige. Das letzte Mal, wo wir lesen, dass Gott der Allmächtige ist, ist in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Von Anfang der Bibel bis Ende der Bibel sehen wir Gott den Allmächtigen. Er ist derjenige, der alle Macht hat. Er ist derjenige, der die Geschicke dieser Welt führt und leitet. Er ist Gott, der Allmächtige. Und es ist gut, dass wir uns daran erinnern. Ich vergesse es zu oft. Ich weiß es theoretisch. Ich weiß es. Ich lese es in der Bibel immer wieder. Und doch, so oft denke ich, ich muss handeln, ich muss tun, ich muss hier und dieses oder dort jenes irgendwie machen. Aber es ist Gott der Allmächtige. Was er sich vorgenommen hat, das wird geschehen. Dieser Vers zeigt mir noch eine weitere Eigenschaft Gottes. Und zwar, Gott ist allwissend. Er weiß genau, was passieren wird. Wie ich schon sagte, als Jesaja die Prophetie gesprochen hat, da war Babylon noch gar nicht so als Weltmacht da. Aber er wusste, dass diese Weltmacht kommen wird. Er wusste über die Weltmacht von Assyrien. Er weiß über die Weltmächte, die hier auf dieser Erde sein werden. In Psalm 147, Vers 5, und ich lese aus der Lutherbibel, und hier heißt es: Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unermesslich ist seine Weisheit. Er weiß alles. Seine Weisheit ist unermesslich. Er weiß sogar, was im Herzen der Menschen ist. Die Menschen wissen es oft selber nicht. Und wir lesen in Jeremia Kapitel 17, Verse 9 und 10, da heißt es: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Wir wissen oft nicht wirklich, was in unserem Herzen ist. Wir wissen auch nicht, was wir in einer Stunde denken werden. Oder weißt du das? Weißt du, welche Gedanken dich morgen bewegen werden? Weißt du, welche Gedanken dich heute bewegen oder bewegen werden? Wir wissen es nicht wirklich, aber Gott weiß es. Er prüft uns. Er sieht, was in unserem Herzen ist. Er weiß ganz genau, was wir denken werden, was wir und wie wir es tun werden. Er weiß es. Er ist Gott, der Allwissende. Und wenn wir über Gott den Allmächtigen sprechen, um Gott den Allwissenden, dann sollte es uns nicht erschrecken. Oft denken wir, oh, jemand, der über uns alles weiß, der alle Macht hat, der ist doch so groß. Das kann einen erschrecken. Aber das soll uns gar nicht erschrecken. Wenn Gott das uns sagt, dann sagt er: Ich habe Gedanken über dich. Ich habe gute Gedanken über dich. Wenn ich Gott der Allmächtige bin, wenn ich Gott der Allwissende bin, dann benutze ich mein Wissen, benutze ich meine Macht nicht, um dich zu zerstören. Ich benutze sie, um für dich zu streiten. In diesem Vers sehe ich noch eine Tatsache, und zwar, Gott hat einen Plan. Wir haben oft keinen Plan. Oft wissen wir gar nicht, wie wir es machen sollen. Gerade Anastasia gesagt, als ich dann morgens aufstand und derjenige, der mir helfen wollte, abgesagt hat, dann wusste ich überhaupt nicht mehr, wie ich und was ich machen soll. Wir haben oft keinen Plan. Aber Gott hat einen Plan. Er hat einen ganz klaren Plan, für wie ich es erwog, so wie mein Plan war, wie ich es beschlossen habe. So kommt es zustande. Gott hat einen Plan. Und der Plan Gottes entspringt aus seinem Willen. Er weiß, was und wie er es tun wird. In Sprüche 19, Vers 21, da lesen wir, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne. Ist ja oft so. Wir planen für morgen, wir planen für übermorgen, wir wissen aber nichts. Und dann heißt es weiter, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Wir haben viele Pläne, aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. Und das ist doch gut zu wissen, dass da einer ist, dessen Plan zustande kommt, dessen Ratschluss geschehen wird. Jeremia 23, Vers 20. Und hier heißt es, nicht wendet sich der Zorn des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das voll verstehen. Seine Pläne kommen zustande. Jesaja 46, Vers 10. Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott hat einen Plan und er führt aus, was ihm gefällt. In seinem Wort hat er uns seine Pläne mitgeteilt. Wenn wir wissen wollen, welche Pläne Gott für uns hat, sicherlich sind nicht alle Pläne, die er hat, über alle Zeit uns hier niedergeschrieben. Aber er hat seine Pläne uns mitgeteilt in seinem Wort. Wir haben die Bibel. Und Gott offenbart seinen Plan in der Bibel. Und sei dir sicher, dass was Gott in seinem Wort gesagt hat, das wird geschehen. Du kannst diese Seiten der Bibel durchgehen, Seite nach Seite, du kannst sie durchgehen. Und du kannst dir immer wieder sagen, es wird so geschehen. Weil er dazu steht. Er hat die Macht dazu, er ist allmächtig, er hat das Wissen dazu, er ist allwissend. Er hat die Pläne selbst gemacht, er hat ihn niedergeschrieben. Und sein Wort ändert sich nicht. Wisst ihr, warum die Zeitungen jeden Tag neu gedruckt werden müssen? Weil sich die Nachrichten ändern, dauernd ändern. Das Wort Gottes haben wir schon seit Tausenden von Jahren. Es muss nicht umgeschrieben werden. Keine Seite muss umgeschrieben werden. Es verändert sich nicht. Gott steht zu seinem Wort. Gott sagt, was ich in meinem Wort gesagt habe, das halte ich auch. Und zwar genauso, wie ich das geschrieben habe, halte ich es. Ihr müsst nicht denken, oh, vielleicht ändert Gott seine Meinung. Es ist ja so oft, wenn wir einen Arbeitgeber haben, da wissen wir nicht, ob die Meinung des Chefs am nächsten Tag nicht eine andere ist. Oder auch wenn wir Freunde haben. Ich weiß nicht, ob mein Freund am nächsten Tag immer noch mein Freund sein will. Vielleicht ändert er seine Meinung. Es gibt ja immer wieder solche Situationen, wo Leute auf einmal nicht mehr miteinander sprechen, wo Ehepaare sich trennen und miteinander überhaupt nicht mehr reden, wo Eltern mit den Kindern überhaupt nicht mehr kommunizieren. Es gibt es ja. Aber Gott sagt, was ich gesagt habe, ich stehe dazu. Ich halte es auch genau so. Und du darfst dich darauf verlassen. Du musst nicht sagen, vielleicht ändert es sich morgen. Nein, es ändert sich nicht. Gott steht zu seinem Wort. Und wir haben jetzt eine Geschichte von Tausenden von Jahren hinter uns. Wir können es mit dem Wort Gottes vergleichen. Und wir können selber abschätzen, hat sich das anders ereignet? Und wenn wir dann über die Zukunft lesen, dann dürfen wir wissen, ja, Gott wird auch da dazu stehen. Er wird das auch genauso tun. Und ich lese noch Jesaja 55, Vers 10. Das ist ein schöner Vers. Den sollten wir uns auswendig lernen. Aber es gibt so viele schöne Verse, die wir auswendig lernen sollten. Hier heißt es, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort wird sich erfüllen. Gott hat es gesandt. Und es wird genauso geschehen. Und welche Ziele haben diese Pläne? In Römer 8, 28, ein sehr wichtiges Kapitel. Und hier heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gottes Plan ist das Beste für uns. Dass es zum Besten alles mitwirkt. Gott hat einen guten Plan für uns. Und eines Tages, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, da werden wir es sehen und erkennen. Da werden wir zurückblicken und sagen, danke Herr, du hast es wunderbar geführt. Und Gott hat diese Pläne noch zu einem anderen Zweck, und zwar in Offenbarung 4, Vers 11, da lesen wir, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Gottes Pläne sind zu Gottes Herrlichkeit. Die spiegeln Gottes Herrlichkeit wider. Und wir werden, wenn wir bei dem Herrn sind, ihn preisen, ihn würdig nennen. Denn er hat das wunderbar geschaffen. Seine Pläne waren wunderbar. Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal so einen Teppich, der geknüpft worden ist, am besten natürlich per Hand geknüpft worden ist, von hinten gesehen? Ich war in so Knüpfereien in Indien und wenn man dann so von hinten die Teppiche sieht, da denkt man, was für ein Durcheinander. Die Fäden gehen von hier nach da und von da nach dahin und was weiß ich, von rechts nach links, von unten nach oben oder von oben nach unten. Und du denkst, oh, was ist das für ein Chaos? Und dann schaust du die Frontseite an. Und du denkst, was für ein Wunderwerk. Und so ist es oft in unserem Leben. Wir sehen oft nur die Rückseite in unserem Leben. Und wir denken, oh, das läuft doch alles so verkehrt in meinem Leben. Nein, es läuft nicht verkehrt. Es läuft nach Gottes Plan. Und du wirst die Vorderseite eines Tages sehen und du wirst staunen. Wow, unglaublich. Gott hat das wunderbar gemacht. Eine weitere Sache, und ich muss jetzt weitergehen, da heißt es auf einmal, Vers 25, dass ich Assur in meinem Land zerschmettere und es auf meinen Bergen zertrete. Und das zeigt mir, dass Gott die Geschichte lenkt. Da ist dieses Königreich Assyrien. Die kommen und zerstören Städte. Die führen Menschen gefangen weg. Eine starke Nation. Und sie fallen auch in Israel ein. Und sie belagern auch dort Städte. Und da kommt dieser Rabschake, der Gesandte von dem König von Assur, und der kommt nach Jerusalem und sagt, ergebt euch, macht eure Tore auf. Mein König ist ein so starker König, er beherrscht alles. Es ist in meinen Worten zusammengeschrumpft. Die Rede ist viel weiter und wir kommen noch dazu, auch in Jesaja, weil da spricht Jesaja auch darüber. Und Gott sagt hier, noch bevor das geschehen ist, er sagt, dass ich Assur in meinem Land zerschmettere. Interessant. Ich zerschmettere Assur in meinem Land, in Israel. Lass uns mal 2. Könige 19 aufschlagen. Wir haben ja das große Glück, dass wir schon viel weiter sehen können, als damals Jesaja die Geschichte erlebt hatte. Und wir können dann auch desbezüglich dann beurteilen. Und hier heißt es in 2. Könige 19, und ich lese jetzt Vers 35, und hier ist das große Herr in Israel, ein riesengroßes Herr, steht da vor Jerusalem, oder nicht weit von Jerusalem, und sie haben viel Macht, so scheint es. Und dann lesen wir Vers 35, und es geschah in dieser Nacht, da zog ein Engel des Herrn aus und schlug ihn im Lager von Assur 185.000 Mann. Und als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle, lauter Leichen. In Israel ist das geschehen, in einer Nacht ist das große Heer von Assur geschlagen worden. Wir lesen weiter. Und Sanherib, der König von Assur, brach auf, zog fort und kehrte zurück. Und er blieb in Nineve. Das war seine Hauptstadt. Und es geschah, als er sich am Haus seines Gottes Nisroch niederwarf, da erschlugen ihn seine Söhne, Adram Melech und Sarazer mit dem Schwert. Bis hierher. Diese große Macht Ninive in einer Nacht vernichtet. In Israel. In Gottes Land. Genauso wie er es hier sagt, dass ich Assur in meinem Lande zerschmettere und es auf meinen Bergen zertrete. Dann weicht von ihnen sein Joch und seine Last weicht von ihrer Schulter. Sie haben nichts mehr zu sagen. Der König ist sogar weggelaufen. Er ist entflohen in sein Land und wurde dort umgebracht. Vers 26. Das ist der Ratschluss, der über die ganze Erde beschlossen ist. Und das ist die Hand, die über alle Nationen ausgestreckt ist. Es ist Gottes Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen. Es ist seine Hand, die in dieser Welt wirkt. Es ist nicht Putin. und auch nicht Bin Laden. Oder wie immer die Machthaber heißen mögen. Es ist Gott. Sein Ratschluss, seine Hand ist ausgestreckt. Er hat alle Macht. Und nochmal jetzt Vers 27. Denn der Herr der Herrscharen hat es beschlossen. Er wird es ungültig machen und seine Hand ist ausgestreckt. Wer wendet sich zurück? Gottes Hand ist ausgestreckt. Wer kann sie zurückwenden? Jesaja 43, Vers 13. Auch künftig bin ich dasselbe und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke. Wer will's wenden? Das ist wieder Luther-Übersetzung. Ich habe die Macht, sagt Gott. Und eine sehr interessante Geschichte ist in 2. Chroniker, Kapitel 20. Und da ist Josaphat. Und in sein Land fällt auch der Feind ein. Und zwar liest ab Vers 1, und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Moabitern zum Kampf gegen Josaphat. Und das war sehr bedrohlich. Man kam, es heißt weiter, und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazezon Tamar, das ist En-Gedi. Und Josaphat, der König, der ist dadurch davon bestürzt, da heißt es, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und das ist gut, dass hier ein König da ist, der den Herrn sucht. Hier ist ein König, der nach Gott fragt. Hier ist ein König, der weiß, ich habe jetzt keine Kraft. Ich kann hier wirklich nicht viel ausrichten. Aber ich wende mich zu dem, der es kann. Ich wende mich zum Herrn. Er hat die Macht. Er kann alles ausrichten, was er will. Und da heißt es, und er rief ein Fasten aus im ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist du nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann gegen dich bestehen. Die Folge ist, dass diese Feinde vernichtet werden von Gott. Er hat die Macht. Er kann das machen. Das ist die Prophezeiung, die hier Jesaja über Assur sieht. Gott ist der Allmächtige. Gott ist der Allwissende. Gott ist der, der den Plan hat. Und Gott ist der, der das bewirkt. Und ich will jetzt noch die letzten Verse lesen. Und zwar heißt es hier in Jesaja 14, Vers 28, im Todesjahr des Königs Ahas geschah dieser Ausspruch. Freue dich nicht, ganz Palästina, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Otter hervorkommen und ihre Frucht wird eine fliegende, feurige Schlange sein. Da werden die Erstgeborenen der Geringen weiden und die Armen sich in Sicherheit lagern. Aber deine Wurzel werde ich durch Hunger töten und deinen Rest werde ich erschlagen. Heule, Tor, schrei um Hilfe, Staat, verzage ganz Palästina. Denn vom Norden her kommt Rauch und keiner sondert sich ab von seinen Scharen. Es ist interessant, zuerst sah Gott, Jesaja, die Vision über Babel, über Babylon, dann über Assur und jetzt über Palästina. Das eine war in der Zukunft, das andere war stark hervorkommend. Und dieses hier, Palästina, das war jetzt gerade geschehen. Und zwar gab es eine Zeit, also diese Städte Gaza und Ashdod, die waren ja schon immer die Feinde von Israel. Wir lesen schon, zur Zeit Davids waren da Kämpfe. Goliath war einer von den Palästinensern, wenn man das so sagen möchte. Er kam aus Palästina, er kam aus diesen Gebieten. Und es gab eine Zeit, wo die stark waren. Und gerade in dieser Zeit, da haben sie an Macht verloren. Und das heißt hier, dass die werden ausgerottet werden. Und das ist auch geschehen. Die Assyrer, die haben Palästina vollkommen ausgerottet. Die sind verschwunden. Ab da lesen wir nicht mehr sehr viel von denen. Die wurden ausgerottet. Und das hat Gott hier gesagt. Er sagt, verlass dich auf gar nichts. Du wirst die Strafe erleiden. Und wenn du denkst, dass du einen Sieg errungen hast, es wird was anderes kommen. Dein Sieg wird nicht bestehen bleiben. Gott hat seine Hand im Spiel. Und er hat gesagt, was passieren wird. Und der letzte Vers, der heißt, und was antwortet man den Boten der Nation? Ja, der Herr hat die Grundmauern Zions gelegt und darin bergen sich die Elenden seines Volkes. Es scheint so, dass als dann diese Assyrer ankamen, da sind die Leute von diesen Städten nach Jerusalem gekommen und haben um Hilfe gebeten. Die wollten, dass da ein Zusammenschluss ist und dass sie zusammen mit dem Königreich Juda gegen Assyrien auftreten. Aber die Antwort ist, nein, das machen wir nicht. Jerusalem, Zion, ist die Stadt, die der Herr gegründet hat. Und wir wollen das, was Gott gemacht hat, nicht irgendwie kaputt machen. Es ist seine Stadt. Und wir helfen euch nicht. In den Mauern Jerusalems, in den Mauern Zions, da sollten die Elenden Hilfe finden. Und es ist gut, dass Zion, dass Jerusalem ein Schutz für die Menschen, für die Elenden war und dass dort die Menschen fliehen konnten. Es gibt so viele Lieder, die darüber geschrieben sind, dass wir zum Turm laufen können. Gott ist unser Turm. Und hier für die Elenden und für die Schwachen, da war Zion der Platz, an dem sie sich bergen konnten. Das sind die Aussagen, die in Jesaja 14 gemacht werden. Über Assur, über Palästina. Und Gott sagt, ich mache das, ich streite für euch. Ich werde das alles regeln. Es ist alles in meiner Hand. Du bist in Gottes Hand. Und du musst keine Angst haben. Er sorgt sich um seine Kinder. Er sorgt gut für seine Kinder. Und er hat eine Zukunft für seine Kinder vorbereitet. Er hat einen Plan. Ein Plan, der weitergeht als unser Leben. Ein Plan, der in die Ewigkeit hineinreicht. Und wir können dessen sicher sein. Wir dürfen uns bei ihm bergen. Wir können zu ihm kommen wie zu einem Turm. Wie die Elenden nach Jerusalem kommen konnten, können wir zu ihm fliehen. Wir haben Schutz bei ihm. Lass uns das tun. Lass uns immer wieder zum Herrn kommen. Und wir werden erleben, dass er uns gut führen wird. Wir werden erleben, dass er in unserem Leben Wunder tun wird. Wir werden erleben, dass er uns von einem Schritt oder von einem Platz zum anderen führt. Er hat gute Ziele für uns. Lass uns das freuen. Lieber Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du mit aller Macht deine Hand ausgestreckt hast. Und du streckst sie auch zu uns Menschen aus. Auch zu denen, die dich noch nicht kennen, streckst du deine Hand aus. Und du sagst, wenn du willst, kann ich dich retten. Bei mir ist Hilfe. Ich bin mächtig genug, dich zu bewahren, zu beschützen. Ich bin mächtig genug, dich herauszureißen, zu helfen. Ich bin mächtig genug, die Ketten zu zersprengen, die dich festhalten. Danke, Herr, dass du das bist. Danke, dass wir dich so erleben durften. Und danke, dass wir es immer wieder so erleben dürfen. Du bist der allmächtige Gott. Du wirkst und führst wunderbar. Lass uns das immer wieder neu sehen. Und Herr, wenn unsere Augen geblendet sind durch irgendwas in dieser Welt, Herr, öffne du unsere Augen, dass wir dich wieder neu sehen und uns in dir erfreuen. Amen.